HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Das ist ein traditionelles Gericht aus Guizhou. Ein dampfgegartes Brötchen, gefüllt mit Räucherchili, Räucherwurst.
Es gibt dort einfach wahnsinnig gute Zutaten.
Mein Mann und ich nehmen die Box immer mit, wenn wir im Park tanzen. Wir wollen, dass sich die Leute fit halten und glücklich sind.
Das sind vergessene Orte. Das zeigt die soziale Ungerechtigkeit bei der ungleichen wirtschaftlichen Entwicklung in China.
In den vergangenen Jahren setzt die Regierung vor allem auf die Wirtschaft und die Aufrechterhaltung der politischen Stabilität.
Die Beziehungen zwischen den beiden Großmächten USA und China sind an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Immer bedrohlicher wird das Säbelrasseln im Pazifik, wo sich beide Mächte hochgerüstet gegenüberstehen. Hinzu kommen neue amerikanische Sanktionen wegen Hongkong und zuletzt auch die gegenseitige Schließung von Konsulaten.
Verglichen mit seinen drei Vorgängern Deng Xiaoping, Jiang Zemin und Hu Jintao lässt Parteichef Xi Jinping am wenigsten abweichende Meinungen zu.
Hongkong ist nur eine Halbinsel vor der Küste Chinas gegenüber von Macau, das auch einmal Kolonie war, von der aber niemand mehr spricht. Hongkong aber ist derzeit im Fokus sowohl der chinesischen Führung als auch des sogenannten Westens. Gestern haben die Behörden in Hongkong 12 Kandidaten der Opposition von der Wahl zum Stadtparlament ausgeschlossen, darunter auch einen der Wortführer, Joshua Wong. Heute hat die Regierung von Hongkong verkündet, dass die ganze Wahl, die im September stattfinden sollte, um ein Jahr verschoben wird, offiziell wegen Corona. Dabei ist das Coronavirus selbst fast schon zur Nebensache geworden, weil die Chinesen, die es uns vermacht haben, ja offiziell alles im Griff haben. Aber wie es immer so ist, bei genauerem Hinschauen ist alles etwas anders. Zumal in einem Land, das aus vielen Ländern besteht, das autoritär regiert wird und wirtschaftlich prosperiert, was einerseits ständige Kontrolle, andererseits stetige Veränderung bedeutet. Und das alles in Zeiten der Digitalisierung in einem Reich, das sich schon immer für das der Mitte hielt und genau das wieder werden will. Der Tag auf Weltreise heute in China mit Steffen Wurzel und den begrüße ich in Shanghai. Guten Tag.
Guten Abend nach Frankfurt.
Die Regierung Hongkongs verschiebt die Wahl, die im September stattfinden sollte, wegen Corona. Ich nehme an, kein Oppositioneller in Hongkong wird glauben, dass das wirklich wegen Corona geschieht. Was bedeutet das für die Opposition, für die Demokratiebewegung in Hongkong?
Ja, das ist genauso, wie Sie sagen. Der Protest war sehr groß. Der ist den ganzen Tag heute schon sehr groß. Um die Mittagszeit deutscher Zeit wurde das verkündet. Es ist ein schwerer Rückschlag, muss man einfach so sagen, denn wir dürfen nicht vergessen, obwohl nur ein kleiner Teil des Hongkonger Parlaments überhaupt frei gewählt wird, war dieser 6. September, der angesagt war, ja, ein großer Tag der Hoffnung für die Hongkonger Pro-Demokratie-Bewegung beziehungsweise für die pro-demokratischen Parteien in der Stadt, weil die eben der festen Überzeugung waren, diesmal schaffen wir es, so eine Art Sperrminorität nochmal hinzukriegen, unsere Stimmenzahl nochmal so weit auszubauen, dass wir dem Festland-China-freundlichen Lager hier ordentlich ein paar Striche durch die Rechnung machen können. Und das wird jetzt nicht klappen, weil die Wahl eben Corona-bedingt verschoben wurde.
Aber Corona-bedingt ist vorgeschoben oder gibt es ja tatsächlich steigende Corona-Zahlen auch in Hongkong, oder?
Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so, dass man in Hongkong von der sogenannten dritten Welle inzwischen spricht. Die Zahlen der Neuinfektionen bewegen sich bei ungefähr 120, 130 Neuinfektionen pro Tag. Das ist eine ganze Menge für Hongkong. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ein sehr kleines Gebiet, ungefähr so groß wie Rügen, hat aber 7,5 Millionen Einwohner auf sehr engem Raum und da sind dann 130 Neuinfektionen eine große Zahl. Aber die Opposition in Hongkong, die jetzt tobt vor Wut, muss man so sagen, ob dieser Absage, argumentiert zum Beispiel, naja, auch in anderen Staaten, in Asien wurde gewählt, in Singapur ist gewählt worden oder auch in Südkorea sei gewählt worden. Das habe auch trotz Corona geklappt.
Das Reich der Mitte war schon immer weit weg von Europa. Dennoch könnte es jetzt zu einer neuen Runde auch von Sanktionen kommen. Der militärisch-koloniale Arm der Europäer reichte ja mal bis dorthin und Hongkong ist eines dieser Erbe. Das ist lange her, hat aber Nachwirkungen, wie gehört. Heute allerdings wirkt es schon ein wenig seltsam, wenn die winzige Europäische Union an der Peripherie der Welt, jetzt mal aus dem Reich der Mitte gesehen, mit ein paar Sanktionchen dort wehtun will. So geschehen in der vergangenen Woche in Brüssel, da beschloss doch die EU tatsächlich Exportbeschränkungen gegen China.
Die Maßnahmen der EU gegen China seien richtig, kämen aber spät, kritisiert Bernd Lange, der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament.
Wir verhandeln ja mit dem Rat schon seit 2014 über eine stärkere Exportkontrolle von genau solchen Dual-Use-Gütern. Und der Rat hat sich bisher immer geweigert, Informations- und Kommunikationstechnologien vernünftig da einzubeziehen.
Es geht zum Beispiel um Software, um Bewegungsprofile zu erstellen. Diese Software wird vor allem in skandinavischen Ländern produziert, die bisher zu den Gegnern eines Exportverbotes gehörten. Diese Länder hätten vor dem Hintergrund des neuen chinesischen Sicherheitsgesetzes für Hongkong offenbar umgedacht, betont Bernd Lange gegenüber dem ARD-Studio Brüssel.
Gerade die skandinavischen Länder, die eigene Softwareindustrien sehr hochhalten und sehr stark die Exportorientierung dort hochhalten, ist, glaube ich, inzwischen auch klar, dass man gegenüber autoritären Regimen solche Güter nicht verkaufen darf.
Deutschland jedenfalls will den Export von Produkten an Hongkong stoppen, die auch zur Unterdrückung von Oppositionellen genutzt werden können. Welche anderen EU-Staaten sich diesem Schritt konkret anschließen, muss sich noch zeigen. Wenig hält EU-Handelsexperte Lange davon, dem amerikanischen Beispiel zu folgen und gezielt Konten chinesischer Politiker in der EU einzufrieren.
Sanktionen der amerikanischen Art haben wir gegenüber Russland angesetzt, die wenig gewirkt haben. Ich glaube, da müssen wir einen eigenständigen europäischen Weg fahren.
Zu einem eigenständigen europäischen Weg gehört, dass Studenten aus Hongkong verstärkt EU-Stipendien bekommen sollen. Anfang Juli wurde Angela Merkel in Brüssel gefragt, ob Deutschland Hongkong-Dissidenten besonders großzügige Asylmöglichkeiten anbieten werde. Nein, sie sehe nicht, dass die Bundesrepublik über das bestehende Asylrecht hinaus speziell etwas für die Aufnahme von unterdrückten Bürgerrechtern aus Hongkong tun müsse, lautete die Botschaft der Kanzlerin zu Beginn der deutschen Ratspräsidentschaft.
Ich glaube, dass das deutsche Asylrecht, so wie wir es haben, ja für Menschen überall da ist. Das heißt also, ich sehe im Augenblick nicht, dass wir darüber hinaus etwas tun müssen.
Deutlich mehr Handlungsbedarf als die Kanzlerin sieht der China-Experte des EU-Parlamentes Reinhard Bütikofer. Auf die Frage, ob es spezielle Asylangebote von EU-Mitgliedstaaten an von China unterdrückte Bürgerrechte aus Hongkong geben sollte, betont der grüne Europaabgeordnete,
das sollten wir auf jeden Fall tun.
Gegenüber dem ARD-Studio Brüssel forderte Bütikofer die EU-Staaten auf,
vielen jetzt gefährdeten jungen Demokratieaktivistinnen und Intellektuellen in Hongkong einen sicheren Hafen anbieten, wenn sie anders der Gefährdung ihrer Zukunft nicht mehr entgehen können.
Drei weitere konkrete Möglichkeiten hat die EU aus Sicht des China-Experten Bütikofer, um sich für den Schutz der demokratischen Sonderrechte in Hongkong einzusetzen.
Wir können diplomatisch vorgehen. Das heißt, den UNO-Generalsekretär auffordern, einen Sonderbeauftragten für Hongkong einzusetzen.
Außerdem könnte die EU Peking vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag bringen, und zwar wegen Verstößen gegen die im Hongkonger Grundgesetz und im chinesisch-britischen Vertrag international verbindlich fixierten Grundrechte, die den Bürgern von Hongkong weitreichende individuelle Freiheiten zusichern. Ein Gang nach Den Haag vor den Internationalen Strafgerichtshof setzt allerdings eine starke EU-Einigkeit in der China-Politik voraus, die bisher nicht vorhanden ist,
sagt Ralf Siener in Brüssel. Unser Mann in Shanghai ist Steffen Wurzel. Herr Wurzel, wir diskutieren in Europa und in den USA darüber, ob wir beim Ausbau des 5G-Netzes Hard- und Software der chinesischen Firma Huawei einsetzen dürfen oder nicht. Wobei uns die Deutsche Telekom sagt, wir müssen das, weil wir gar keine Alternative haben, technisch gesehen. Und die EU will China damit treffen, irgendwelche skandinavische Überwachungssoftware nicht mehr zu exportieren. Ist das nicht ein bisschen lächerlich?
Ja, was heißt lächerlich? Das sind die Argumente, die auf dem Tisch liegen. Interessant wird's dann, wenn man sich mal genau anguckt, was dahinter steckt. Also klar ist, dass die Deutsche Telekom natürlich einen betriebswirtschaftlichen Grund hat zu sagen, dass wir möglichst schnell 5G aufbauen wollen. Die wollen da viel Geld investieren, wollen aber auch viel rausholen. Und natürlich ist Huawei die Firma, die so umstritten ist, die chinesische, steht Gewehr bei Fuß. Die können sofort liefern, mit denen kann sofort losgehen. Und sowohl die Telekom, die Deutsche, als auch Huawei selbst machen kräftig Lobby und verbreiten so das Narrativ, den Eindruck, ohne uns geht's nicht, ohne Huawei geht's nicht. Das haben die mir auch schon selber erzählt. Wenn man mit unabhängigen Technikexperten redet, sagen die, ist Quatsch, das stimmt nicht. Ericsson, Nokia, zwei große europäische Player können das auch. Die brauchen halt länger, weil die nicht so viele Kapazitäten haben, die sind vielleicht auch teurer, aber da muss man sich eben entscheiden, ob man sozusagen ein Risiko, ein Restrisiko in Kauf nehmen will, so eine Wirtschaft. Es geht ja nicht nur um technische Abhängigkeit, es geht ja auch um politische Abhängigkeit, die damit geschafft wird de facto. Und da muss man sich einfach politisch entscheiden. In anderen Ländern, Italien, Großbritannien, USA, Taiwan, Japan, Australien und so weiter, wurde diese Entscheidung getroffen. Auch in Singapur übrigens, ein sehr pro-chinesisches Land eigentlich, gegen Huawei wurde diese Entscheidung dort überall getroffen. In Deutschland druckst man noch ein bisschen rum.
Das heißt, das könnte die chinesische Regierung tatsächlich beeindrucken, vielleicht mehr als diese Exportverbote für Dual-Use-Software. Könnte sie beeindrucken, wenn Huawei jetzt auch in Deutschland rausfliegen würde aus der zukünftigen 5G-Entwicklung?
Beeindrucken ist ein schwieriges Wort. Die würden selber natürlich sagen, nee, das beeindruckt uns überhaupt nicht, weil es ja ein Privatunternehmen ist. Das wird immer wieder gesagt. Aber natürlich beeindruckt es die chinesische Staatsführung insofern, als dass sie sehr irritiert und sauer wäre, weil natürlich da nicht nur diesem wichtigen chinesischen Technologiekonzern ganz, ganz viel Geld flöten gehen würde, sondern das ist eben auch eine politische Aussage, ne, die hier in China als anti-chinesisch ausgelegt wird, von Seiten der Führung zumindest. Und deswegen wäre das einfach aus Sicht der Chinesen ein starkes Stück.
Nochmal zurück zu Hongkong. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, warum die chinesische Zentralregierung eigentlich überhaupt dieses Sicherheitsgesetz zu Hongkong erlassen hat. Warum regieren die da nicht einfach durch? Vertrag hin oder her. Dass China Aufstände unterdrücken kann, das hat es ja mehrfach bewiesen.
Ja, das hängt zusammen. Das ist so, dass tatsächlich die chinesische Führung dieses Gesetz, dieses sogenannte Sicherheitsgesetz, braucht, um durchregieren zu können. Natürlich könnte man da auch einfach die Panzer über die
Brücken
und die Tunnel schicken, aber das wird nicht gemacht, weil man natürlich trotzdem den Anschein wahren möchte, dass man hier rechtsstaatlich vorgehe. Ist natürlich Unsinn, denn dieses Sicherheitsgesetz untergräbt im Grunde die relativ freiheitliche Verfassung der Sonderverwaltungsregion Hongkong. Also meine persönliche Einschätzung ist, die machen das, um sozusagen ja den Schein zu wahren, hier läuft alles rechtsstaatlich. Aber wenn man sich das auseinanderklamüsert, wird ganz deutlich, dieses Sicherheitsgesetz, was von festlandchinesischer Seite auf aufgesetzt wurde auf Hongkong, sticht sozusagen die bestehende Hongkonger Rechtsstaatlichkeit aus und führt das Ganze also ad absurdum.
Und wenn wir jetzt China isolieren wollten, sanktionieren wollten dafür, wenn man das so klar sieht, wie Sie das jetzt eben gesagt haben, dann müssten wir uns wahrscheinlich auch davon verabschieden, dieses Riesenreich als verlängerte Werkbank zu benutzen und die billigen Arbeitskräfte dort ausnutzen zu wollen, oder?
Ich glaube, von diesem Argument, ich widerspreche Ihnen nur ungern, aber muss man sich sowieso verabschieden, weil die Werkbank der Welt ist China nicht mehr, jedenfalls nicht für deutsche Firmen ohne weiteres und auch die billigen Arbeitskräfte, vergessen Sie es, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Die sind nicht mehr so billig. Ein Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin in Bulgarien, Rumänien ist deutlich günstiger, was die reinen Arbeitskosten angeht, als ein Arbeiter, Arbeiterin in Shenzhen oder hier in Shanghai gar. Aber wir müssten uns natürlich von diesem riesen Absatzmarkt verabschieden. Da gibt es natürlich die großen Argumente, vor allem der großen DAX-Konzerne, die BASF, die Autokonzerne, Daimler, BMW, Volkswagen vor allen Dingen, die hier sehr, sehr, sehr viel verkaufen, sehr gutes Geld verdienen. Da gibt es natürlich dann immer wieder die Warnung, dass da Hunderttausende oder sogar Millionen Arbeitsplätze in Deutschland von abhängen. Aber auch da, muss man auch fairerweise sagen, gibt es Argumente, die sagen, das ist Quatsch. Das Beispiel, das zurzeit immer wieder eigentlich großen Eindruck macht, ist, dass der Handel mit den sogenannten osteuropäischen Visegrad-Staaten viel mehr sei, betriebswirtschaftlich gesehen, als zum Beispiel mit der Volksrepublik China.
Wir bleiben aber in China. Wir gucken jetzt nicht nach Visegrad und nach Osteuropa. Die chinesische Schriftstellerin Fang Fang ist in Wuhan aufgewachsen und lebt auch dort, in der Stadt, in der die Corona-Epidemie angefangen hat, in der eine neue Zoonose, also eine von Tieren wahrscheinlich auf einem Wildtiermarkt übertragene Krankheit, ihren Siegeszug um die ganze Welt angetreten hat. Die Schriftstellerin Fang Fang, eine der bekanntesten Chinas, hat in Wuhan während Corona Tagebuch geführt. Daraus ist ein Buch geworden, ein dickes Buch, und das ist gerade auch auf Deutsch erschienen, Wuhan Diary, Tagebuch aus einer gesperrten Stadt. Wir zitieren.
Auf dem Bett liegend durchforste ich die Eingänge auf dem Smartphone und finde die Nachricht des befreundeten Arztes. Pass gut auf dich auf. Nicht aus dem Haus gehen. Nicht aus dem Haus gehen. Nicht aus dem Haus gehen. Die dreifache Wiederholung verursacht mir Herzklopfen. Wir steuern wohl tatsächlich auf die akute Ausbruchphase der Epidemie zu, denke ich bei mir. Eilig rufe ich meine Tochter an. Und als ich von ihr höre, dass sie sich gerade zum Supermarkt ihrer Wohnanlage aufmacht, um ein paar Fertiggerichte zu kaufen, fordere ich sie dringend auf, das zu unterlassen. Selbst wenn man nichts als nackten Reis zu essen hat, sollte man dieser Tage nicht vor die Tür gehen. Als ich am ersten Neujahrstag die Nachricht erhielt, dass das gesamte Stadtzentrum für den privaten Kfz-Verkehr gesperrt ist, habe ich ihr umgehend genug Vorräte für 10 Tage vorbeigebracht, weil ich ahnte, dass sie es vorziehen würde, außerhalb zu essen, anstatt sich selbst zu versorgen. Zum Glück hat auch sie Angst vor dem Sterben und willigt widerspruchslos ein, die Wohnung nicht zu verlassen. Heute ist strahlender Sonnenschein, die Art von Wintersonne, die wir Wuhaner am meisten genießen, warm und schmeichelnd. Ohne die Epidemie wären die Straßen in der Nähe meiner Wohnung sicherlich hoffnungslos verstopft. Sie liegt in der Nähe des Grüngürtels um den Ostsee und dieser Ort gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen der Wuhaner. Aber jetzt ist er menschenleer. Vor 2 Tagen ist mein Kommilitone Dao um den See gejoggt und hat anschließend erzählt, er sei unterwegs mutterseelenallein gewesen. Der Ostsee-Grüngürtel gehöre momentan zu den mit Abstand sichersten Orten Wuhans. Abgesehen von der Angst vor Ansteckung sind die in ihren Wohnungen eingesperrten Wuhaner im Großen und Ganzen in einer stabilen Gemütsverfassung. Bemitleidenswert sind vor allem die Erkrankten und ihre Familienangehörigen. Aufgrund der Schwierigkeit, ein Bett in einer Klinik zu bekommen, befinden sie sich nach wie vor im Limbo. Die Arbeiten auf der Baustelle des in Fertigbauweise errichteten Krankenhauses Hua Shenshan gehen zwar fieberhaft voran, aber fernes Wasser löscht keinen nahen Brand. Diese Leute sind die am schwersten Betroffenen, weiß der Himmel, wie viele Familien daran zerbrechen. Ein paar Medien dokumentieren solche Fälle, aber es sind vor allem die Self-Media, die sie seit längerem heimlich dokumentieren. Dokumentieren ist das Einzige, was wir tun können.
Und das hat sie gemacht, die chinesische Schriftstellerin Fang Fang in Wuhan. Apropos Corona und China, Steffen Wurzel. Ich habe heute mal wieder geschaut auf die Corona-Datenlage bei der Johns Hopkins Universität, die weltweit Buch führt. Da steht China ziemlich unverändert bei etwa 87.500 Infektionen mit einem ganz kleinen Anstieg in den letzten Tagen. Das sind 130.000 Infizierte weniger als in Deutschland und offiziell auch nur knapp halb so viele Tote wie hier bei uns. Und das, obwohl sich Deutschland zugute hält, bislang gut durch die Corona-Krise gekommen zu sein. Können die chinesischen Zahlen eigentlich stimmen?
Tja, das ist ganz schwierig. Ich sage es immer so, diese Frage wird natürlich häufig gestellt. Ich beantworte diese Frage immer so, dass ich sage, ich kann jede und jeden verstehen, der oder die zweifelt an offiziellen chinesischen Zahlen. Denn in China gehört es seit Jahrzehnten dazu, dass Zahlen frisiert werden, nach oben oder nach unten, wie es eben passt. Das gilt für Wirtschaftsstatistiken, das gilt aber eben auch für Corona-Infektionszahlen.
Nun haben
ich kann Ihnen die Antwort nicht präziser geben. Ich
weiß aber
es
das
nicht.
Es gibt in China keine freien Medien.
Ja, das ist die Antwort. Es ist wirklich auch für uns Journalisten unglaublich schwierig. Ich will noch eine kleine Sache vielleicht ergänzen. Das Thema ist seit Januar hochpolitisch. Es gibt im Moment kein politischeres Thema. Wir haben Anfang Januar schon versucht, direkt als es die ersten Berichte gab, mit Experten, mit Medizinern, mit Fachleuten zu sprechen über dieses Corona-Thema. Es haben uns alle abgesagt, weil alle Schiss haben, dass sie mit Repressalien rechnen müssen, wenn sie irgendwas vermeintlich Falsches sagen. Das ist hier ein sehr sensibles Thema. Deswegen stützen sich alle auf diese Zahlen. Klar ist aber, denke ich, der Trend ist klar. China hat Corona einigermaßen gut in den Griff bekommen.
Nun hören wir allenthalben von der Angst vor der zweiten Infektionswelle. Sie sprachen gerade, was Hongkong anging, von der dritten Welle. Die Angst gibt es bei Ihnen dann auch?
Ja, da muss man trennen. Hongkong ist ja als Sonderverwaltungsregion wirklich, da gibt es eine Grenze. Also das muss man wirklich als eigenes Gebiet betrachten. Da gibt es gerade ja so 120, 130 neue Fälle am Tag. Die haben gerade wirklich ein großes Problem mit Corona. Punkt. In Festlandchina, wo ich jetzt auch hier bin, in Shanghai, sieht das ganz anders aus. Da haben wir in diesem ganzen Land in Festlandchina 127 neue Fälle jetzt zuletzt gehabt pro 24 Stunden. 127 Fälle auf 1,4 Milliarden Menschen. So, da muss man kein großer Mathematikkünstler zu sein. Das ist nicht so viel.
Heißt, das Corona-Regime ist gelockert in China? Sie waren gerade im Urlaub. Man kann also innerhalb von China reisen.
Genau, man kann innerhalb von Chinas reisen, man kann auch Dienstreisen wieder machen, mit der Ausnahme, dass wenn irgendwo in einer Stadt, wie jetzt gerade in Urumqi auf Chinesisch heißt die Stadt, Fälle auftreten, dann zack, wird die Stadt sofort abgeschottet. So hart muss man es sagen. Auch in Peking gab es ja im Frühsommer so einen Fall, wo es 20, 30, 40 neue Fälle am Tag gab. Auch dort waren dann alle meine Freunde, alle meine Kolleginnen und Kollegen in Peking in der Lage, dass sie plötzlich nicht rauskamen. Aber wenn man, so wie ich, in Shanghai ist, wo es seit vielen Wochen keine neuen Fälle mehr gibt, kann man hier fast den Eindruck kriegen, als sei wieder alles normal.
Und wenn Sie jetzt Urlaub in Deutschland gemacht hätten, wären das das vorläufige Ende des ARD-Korrespondentenplatzes Shanghai gewesen oder wären Sie wieder reingekommen?
Hoffentlich hört meine Chefin jetzt zu, wie hart ich hier arbeite und welche Opfer ich auf mich nehme. Nein, das ist Quatsch. Ich bin hier sehr gerne, das macht mir sehr große Freude, aber tatsächlich ist es so, dass ich im Moment nicht verreisen kann. Ich kann China nicht, zumindest nicht verlassen, Festland China. Ich könnte, Stichwort Hongkong, übrigens nicht mal über die Grenze nach Hongkong, weil dann wäre es so, dass sozusagen meine Aufenthaltsgenehmigung, meine Arbeitsgenehmigungen futsch wären. Die würden dann durchgestrichen. Und ganz viele, das noch als Seitenaspekt meiner Kolleginnen und Kollegen von anderen Medien, denen ging es auch so. Die haben sich selber rausgeschossen. Die müssen dann ganz mühsam, das dauert zum Teil ein halbes Jahr, so Sondergnadenvisa, nenne ich es immer, beantragen. Man kommt eigentlich nicht mehr rein nach China, wenn man raus ist, als Ausländer.
Schauen wir mal über Corona hinweg und auch nicht auf den politischen Brennpunkt Hongkong. Schauen wir auf das politische Leben im Großen Reich in Festlandchina, von dem wir ja eben geredet haben. Wie funktioniert da politisches, gesellschaftliches Engagement? Axel Dorloff, der Korrespondent in Peking, nimmt uns mit zu Frauenrechtlerinnen, zu einer Nichtregierungsorganisation.
Li Tianyuan wohnt in einem der vielen schmucklosen, beigefarbenen Hochhauswohnblocks zwischen Peking und der Hafenstadt Tianjin. Aus dem 28. Stock sieht sie in der Ferne die Gebäude der chinesischen Hauptstadt. Li arbeitet für die NGO Feminist Voices, einst die größte Plattform für Frauenrechte in China. 2015 wurden in China 5 junge Feministinnen verhaftet. Das war das Signal der Behörden, dass unsere öffentlichen Aktivitäten nicht gewollt sind. Seitdem sind wir vorsichtiger. Als dann unsere Weibo- und WeChat-Konten 2018 blockiert wurden, haben wir unseren Online-Raum verloren. In der praktischen Arbeit wird es immer repressiver. Wir haben derzeit keine festen Räumlichkeiten, die wir nutzen können. Im März 2015, kurz vorm Internationalen Frauentag, haben Chinas Behörden 5 junge Feministinnen festgenommen. Der Vorwurf lautete damals Unruhestiftung. Zum Weltfrauentag wollten sie Flugblätter und Aufkleber gegen sexuelle Belästigung von Frauen verteilen. Bekannt wurden die Aktivistinnen unter dem Namen Feminist Five. Politische Aktionen wie diese sind gefährlich, sagt Li. Das hat mit den politischen Gegebenheiten in China zu tun. In den vergangenen Jahren setzt die Regierung vor allem auf die Wirtschaft und die Aufrechterhaltung der politischen Stabilität. Der Umgang mit Zivilgesellschaft und Graswurzelorganisationen ist repressiver geworden. Als NGO fühlen wir uns unter Druck gesetzt. Offiziell bin ich nie als Mitarbeiterin unserer Organisation bei feministischen Aktivitäten anwesend. In China findet man kaum eine Zivilgesellschaft westlichen Stils. Der Einfluss von nichtstaatlichen Organisationen auf Politik und Gesellschaft ist vergleichsweise gering, wird auch von der Kommunistischen Partei oft als Bedrohung empfunden. Willy Wolap Lam ist Politikwissenschaftler an der Chinese University in Hongkong. Im vergangenen Jahr hat er das Buch »Der Kampf um Chinas Zukunft« veröffentlicht. Untertitel »Die Zivilgesellschaft gegen die Kommunistische Partei Chinas«.
Compared to his three predecessors, namely Deng Xiaoping and former presidents Jiang Zemin and Hu Jintao.
Verglichen mit seinen drei Vorgängern Deng Xiaoping, Jiang Zemin und Hu Jintao lässt Parteichef Xi Jinping am wenigsten abweichende Meinungen zu. Er hat einen Polizeistaatsapparat aufgebaut, durch den er eine enge Kontrolle über Medien, Internet und Zivilgesellschaft ausübt. In den vergangenen Jahren sind Bürgerrechtsanwälte, liberale Intellektuelle, NGO-Mitarbeiter oder Universitätsprofessoren marginalisiert worden und haben Jobs verloren oder mussten ins Gefängnis.
All of these people have been marginalized and in some cases deprived of their jobs or even thrown into jail.
Aber auch in China gibt es NGOs, die weitgehend ungestört arbeiten. Im Bereich Umweltschutz gibt es bei manchen Themen geradezu Rückenwind der chinesischen Regierung, zum Beispiel im Kampf gegen die Luftverschmutzung. Der Druck auf Industrie und Lokalregierungen, Emissionen zu senken, hat sich auch wegen der Umwelt-NGOs deutlich erhöht. Auch die Transparenz ist besser geworden. Experte Lahm hat aber kaum Hoffnungen, dass sich Einflussmöglichkeiten von NGOs generell erhöhen. Die junge Frauenrechtlerin und NGO-Mitarbeiterin Li Tianyuan macht trotzdem weiter. Auch wenn die chinesische Regierung den Feminismus vor allem mit Destabilisierung und Guerilla-Protest verbindet.
Was uns Axel Dolloff da erzählt hat aus der Nähe von Peking, das hört sich so an, als sei es schon mal einfacher gewesen für Oppositionelle, für NGOs in China. Ist das auch Ihre Erfahrung, Steffen Wurzel?
Das ist auch meine Erfahrung, wirklich. Also ich war 2009 zum ersten Mal für 3 Monate mit so einem Stipendium, mit so einem Journalistenaustausch-Stipendium in China, in Peking war das. Und da hatte ich so den Eindruck, da wurde uns auch so der Eindruck vermittelt, wow, hier tut sich gerade ganz viel, Internet, die Leute engagieren sich politisch so ein bisschen, kleine Blüten, die aufgehen und man lässt die Leute so ein bisschen machen. Aber im Grunde ist, das hat ja Kollege Dorloff auch sehr, sehr anschaulich beschrieben, seit 2013 Schluss damit, nämlich seit Staatsparteichef Xi Jinping an der Macht ist. Das kann man wirklich in dem Fall verbinden. Der Personenkult, der Kult um die Kommunistische Partei hat deutlich zugenommen und alles, was irgendwie zivilgesellschaftlich engagiert, wird tatsächlich, kann ich nur noch mal wiederholen, als Bedrohung in der Regel wahrgenommen von der Staatsführung.
Das heißt, es ist ja in den letzten Jahren immer die Rede davon, dass sich China öffnet, nicht nur den Handel öffnet, sondern eben auch politisch öffnet. Es geht zwar meist um Handelshemmnisse, um wirtschaftliche Beschränkungen, aber mitgedacht immer auch mehr Demokratie. Das alte Sprichwort dazu ist ja immer Wandel durch Handel. Gilt das für China oder ist diese Öffnung, diese vielbeschworene Öffnung eine Chimäre?
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich halte das für Quatsch. Also Wandel durch Handel ist...
Stimmt noch nie wahrscheinlich.
Nee, würde ich so nicht sagen. Ich glaube, in der Bewältigung des Kalten Krieges hat man gesehen, das funktioniert. Das hat in Europa mit Sicherheit funktioniert. Aber in China, zumindest die letzten Jahre, ist das, ich würde wirklich sagen, gescheitert. Und übrigens ist das jetzt auch nicht meine verrückte These. Selbst der Bundespräsident Herr Steinmeier bei seiner ersten Rede in Chengdu war das vor einigen Jahren, der hat hier das wortwörtlich genauso gesagt bei einer Rede an der Uni. Ironie der Geschichte, diese Rede ist weitgehend ignoriert worden, weil auch solche Reden, kritische Reden, dann einfach nicht thematisiert werden in China. Punkt, Ende. Aber grundsätzlich, um zurückzukommen zu Ihrer Frage, ich halte dieses Gerede von China öffnet sich so langsam aber sicher für Quatsch. Seit einigen Jahren ist genau das Gegenteil der Fall. Es gibt so ein paar Bereiche, Spezialbereiche, Finanzindustrie, Autoindustrie, ja klar, da öffnet sich China, weil China so ein bisschen auch den Wettbewerb da braucht. Aber in ganz, ganz, ganz vielen anderen wirtschaftlichen und vor allem gesellschaftlichen Bereichen verschließt sich China ganz stark und deutlich und spürbar.
Gibt es denn einen Unterschied, was die staatliche Kontrolle und dieses Abschließen angeht zwischen der Machtzentrale in Peking und beispielsweise der Handelsmetropole Shanghai? Ist das in der Region, aus der Sie berichten, vielleicht etwas lockerer?
Super Frage, weil das ist tatsächlich etwas, was mich zurzeit sehr beschäftigt hat. Während der Coronavirus-Krise konnten wir hier ja alle nicht so sehr reisen innerhalb von China. Und meine Kolleginnen und Kollegen in Peking haben schon denen ist ziemlich die Decke auf den Kopf gefallen, weil sie das dort noch als viel restriktiver wahrgenommen haben, diese ganzen Corona-bedingten Einschränkungen. Und für mich war das hier relativ zügig wieder ein sehr angenehmes, schönes Leben. Und als dann ich viel Besuch hatte von Kollegen aus Peking, haben die alle gesagt, wow, hier geht die Sonne auf, hier ist plötzlich so viel, hier sitzen die Leute auf der Straße mit einem Bier, das wäre undenkbar in Peking. Also die Wahrnehmung, da gebe ich Ihnen wirklich recht, das ist so. Die Wahrnehmung ist so, dass man hier in Shanghai durch die Stadt läuft und denkt, wow, ich bin hier in New York oder ich bin hier in hipsten Berliner Stadtvierteln. Den Eindruck kann man erwecken oder gewinnen, aber wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, ist natürlich auch da ziemlich schnell dann ein Limit da.
Steffen Wurzel.
Aber es geht ja im Leben oft ums Gefühl. Also das Gefühl ist tatsächlich hier doch ein bisschen mehr zum Wohlfühlen als woanders in China.
Weiter geht es mit dem Wuhan Diary, dem Corona-Tagebuch der chinesischen Schriftstellerin Fang Fang.
Am härtesten betroffen ist das medizinische Personal. Es ist am frühesten mit dem vom Virus Infizierten in Kontakt gekommen. Allein im Zentralkrankenhaus, der Klinik Li Wenliangs, sind dem Vernehmen nach außer ihm noch 3 weitere Ärzte gestorben. Mein befreundeter Arzt berichtet, dass auch im Tongji-Krankenhaus einer seiner Freunde, ein Professor der Chirurgie, gestorben ist. Nahezu in jeder Klinik liegt ein Teil des medizinischen Personals auf dem Krankenbett. Ärzte und Schwestern, die im Dienst der Nächstenliebe unter Einsatz ihres Lebens Menschen retten. Ein befreundeter Arzt sprach von sich aus eine weitere Sache an. Als sich damals mehr und mehr Ärzte und Schwestern infizierten, war es jedermann klar, dass eine Übertragung von Mensch zu Mensch stattfindet. Aber niemand hat den Mund aufgemacht, weil es untersagt war. Man schweigt, weil es untersagt ist, zu reden. Jedermann weiß Bescheid, aber keiner spricht es aus. Liegt nicht genau darin das Problem? Warum durften die Krankenhausleitungen nicht reden? Und wenn sie nicht reden durften, warum haben wir geschwiegen? Wir sind Ärzte, wir tragen unsere eigene Verantwortung. Diese Fragen richtete er an sich selbst und an seine Kollegen. Ich bewundere seine Bereitschaft, sich in diesem Moment selbst diesen Fragen zu stellen. Bei mir denke ich, ja, genau das ist die schmerzhafte und zornig stimmende Ursache von Li Wenliangs Tod. Schließlich hat er als Erster das Schweigen gebrochen, auch wenn er nur die eigenen Bekannten und Freunde gewarnt hat, aber er hat immerhin die Wahrheit enthüllt. Das Problem ist nur, dass Li Wenliang, der die Wahrheit gesagt und dafür bestraft wurde, nun gestorben ist. Und bis zu seinem Tod hat er kein Wort der Entschuldigung und Einsicht gehört. Wird es jetzt noch irgendjemand wagen, den Mund aufzumachen? Schweigen ist Gold. Mit Schweigen demonstriert man seine Gedankentiefe. Aber was bedeutet Schweigen in einer solchen Situation? Werden wir auch künftig mit Schweigen dieser Art konfrontiert sein?
Aus dem Corona-Tagebuch der Wuhaner Schriftstellerin Fang Fang. Was uns immer wieder berichtet wird, sind Auseinandersetzungen der chinesischen Führung mit den Künstlern im eigenen Land eben auch angedeutet. Da gibt es berühmte Beispiele, die mal arbeiten durften, mal wieder unter Repressionen litten, mal im Gefängnis saßen. Bekanntestes Beispiel hier bei uns wenigstens wahrscheinlich der Bildhauer Ai Weiwei. Weniger berühmt bei uns der Maler Ni Weihua, aber ähnlich gesellschaftspolitisch engagiert unterwegs. Markus Pfalzgraf hat ihn am Rande von Shanghai aufgesucht.
Im nördlichsten Shanghaier Stadtbezirk Baoshan liegt das Atelier von Ni Weihua in einem unscheinbaren Wohnblock. Kein Zufall, dass der Maler hier weit weg vom Zentrum arbeitet. Er mag Graubereiche. Die Räume sind mit dunklem Holz ausgekleidet. Überall stehen bunte Plastikflaschen mit Acrylfarben. Überall hängen und liegen seine Bilder. Viele sind abstrakt, dunkle Farben dominieren. Beinahe wäre ihm damit der Durchbruch gelungen. Meine Malerei war sehr anerkannt. Ich war schon auf einer Liste für eine chinesisch-deutsche Kunstausstellung, aber leider hat's nicht geklappt. Große Namen wie Fang Lijun und Zhang Xiaogang waren auch dabei. Ni Weihua, halblange schwarze Haare, blaugraues Hemd, Farbkleckse auf den Schuhen, hatte eine Idee. Alten Strukturen an Mauern nachzuspüren. Ich finde es viel aufregender, auf Wänden zu malen. Da gibt es alte Zeichen von unbekannten Graffiti. Manchmal zeigen sie Konflikte. Zum Beispiel, wenn ein Aufkleber von Ordnungsbehörden übermalt wurde und das dann wiederum von Jugendlichen übermalt wurde. Das sind Schichten über Schichten. Wenn man die gut nachzeichnet, ist das wie ein Totem. Er nimmt uns mit an die Ränder der 25-Millionen-Metropole Shanghai, wo alles anders ist als am Band mit den glitzernden Fassaden oder in den alten Konzessionsvierteln mit ihren kolonialen Bauten. Hier, in der Peripherie, gibt es Brachflächen. Ni Weihua zeigt uns einen halb abgerissenen Kindergarten. Manche Wände stehen noch, in den Schutthaufen Gebrauchsgegenstände oder ein Stein des alten Brettspiels Mahjong. Hier hat Ni Weihua einfach Menschen aus der Gegend, aber auch andere Kunstinteressierte eingeladen mitzumachen. Wenn wir damit rausgehen, bringen wir das Konzept des Nachzeichnens in den öffentlichen Raum. Es bekommt wieder mehr Bedeutung, wenn es diese alten Konflikte freilegt, aber auch neue soziale Interaktion schafft. Mit Ni Weihua geht es weiter in ein Industriegebiet. In riesigen Fabriken wird Stahl verarbeitet. Hier hatte der Künstler ein einziges Mal Sorge, dass er Probleme bekommen könnte, als er an Wände malte. Aber die Polizei hatte es nicht auf ihn abgesehen, sondern auf illegale Straßenverkäufer. Auch in einem Wald hat er gemalt, an einem kleinen Häuschen. Hier ist Shanghai fast zu Ende. Im Grunde kann man überall Spuren und Schichten an Wänden und Mauern nachgehen. Denn hier, an den Rändern Shanghais, geht es um ganz subtile Konflikte. Zwischen sozial Schwachen und Behörden, zwischen Neu und Alt, zwischen Abbruch und Aufbruch.
Zwischen Abbruch und Aufbruch. China ist riesengroß und natürlich kann die Kontrolle trotz aller Digitalisierung nicht flächendeckend sein, zumal da nicht, wo sich Künstler zum Beispiel komplett analog bewegen, wie eben gehört. Wie groß und wie wichtig, Steffen Wurzel, in Shanghai sind diese Nischen, wie sie der Maler Ni Weihua nutzt?
Die sind natürlich sehr wichtig und das Interessante ist ja, dass man natürlich Kunst, Kultur, Subkultur, möchte ich mal ganz im Allgemeinen sagen, unterdrücken kann von staatlicher Seite. Sie haben dieses sehr prominente Beispiel Ai Weiwei genannt, der ja de facto rausgeschmissen wurde aus China, inzwischen in Europa lebt. Aber natürlich gibt es überall, in jeder Wüste gibt es auch ein paar Blumen, die dann doch im Versteckten irgendwo blühen. Und ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die ist Fotografin, die ist jetzt nicht, lehnt sich jetzt nicht politisch besonders aus dem Fenster mit ihrer Kunst, mit ihren Fotoprojekten, aber es ist sehr eindrucksvoll und natürlich, wenn man genau hinschaut oder wenn man auch mit ihr darüber spricht, ist das schon so, dass dann bei manchen Fotos doch so eine politische Message irgendwie durchscheint. Aber ich glaube, das Problem ist, sobald man irgendwie sehr erfolgreich wird, wenn man irgendwo eine Galerie eröffnet, Bilder verkauft, Ausstellungen hat, wenn man dann vor allem auch international exponiert ist, dann gerät man eben in den Fokus, ins Visier der Staatssicherheit und auch der, ja, ich sag mal, sowas wie des sozialen Zwanges, des Gruppenzwanges, dass man so rechts und links, von rechts und links beäugt wird. Und dann muss man eben genau aufpassen, was man künstlerisch tut, wie man sich äußert, was man in Interviews zum Beispiel auch erzählt. Dann wird es wieder sehr schwierig für uns Medienschaffende, weil wir dann mit vielen Leuten gar nicht mehr sprechen können, weil die einfach auch wieder Angst haben, sich zu äußern.
Dann ist es vielleicht für den Maler, eben gehört, Ni Weihua, ein Glücksfall gewesen, dass er an dieser deutschen Gruppenausstellung nicht teilnehmen durfte in diesem Fall.
Ja, das kann man so sehen. Ich meine, ich glaube schon, dass dieser sehr eindrucksvolle Künstler Lust gehabt hätte, das zu machen. Aber natürlich schwingt dann da auch immer mit, ja, Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit in China ist nicht immer nur gut, weil man dann eben beäugt wird, aufpassen muss. Gilt übrigens auch zum Beispiel für Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Forscher, für Wirtschaftsleute auch, für Firmengründer, die sich auch nicht mehr alles erlauben können zu sagen. Also man ist dann ruckzuck in der Gefahr, etwas Falsches zu sagen und dann Ärger zu bekommen.
Sie haben von Subkultur gesprochen. Gibt es Räume der Subkultur, die zu Kernen von etwas Neuem, wir haben eben von Herrn Pfalzgraf von Aufbruch gehört, die zu Kernen, also Nukleus von etwas Neuem werden können?
Gute Frage. Also ich sehe solche Dinge in der Wirtschaft. Da passiert sowas, dass neue Ideen entstehen, daraus dann Geschäftsmodelle. Aber das meinten Sie jetzt ja nicht. Sie meinten ja speziell die
Kultur.
Den kulturellen Bereich. Ja. Also Sie sehen schon an der Tatsache, dass ich da so ein bisschen zögere und mir gerade nichts spontan einfällt, würde ich eher sagen, das ist natürlich möglich in China, aber es ist sehr, sehr, sehr schwierig und begrenzt.
Aber das, was wir gehört haben von der Schriftstellerin Fang Fang zum Beispiel, das wird ja offen ausgesprochen. Dieses Buch ist doch auf Chinesisch geschrieben worden und in China auch veröffentlicht, oder?
Super interessantes Beispiel, weil dieses sehr eindrucksvolle Buch, übrigens in einer Ratzfatz-Akkord-Anstrengung von einem Deutschen, Michael Kahn Ackermann, übersetzt, der seit vielen Jahren in China arbeitet, auf Deutsch übersetzt, das, was wir gehört haben, eindrucksvolle Arbeit. Dieses Buch wurde sozusagen in Internet-Blog-Form veröffentlicht, als die Corona-Krise am Laufen war. Das Nachrichtenmagazin Caixin hat das Ganze veröffentlicht, immer wieder so eben in Tagebuchform. Aber glauben Sie bloß nicht, dass das hier als Buch erschienen ist. Das ist in Festlandchina nicht als Buch erschienen. Fang Fang hat richtig Ärger bekommen. Ich glaube nicht, dass sie im Moment in der Lage wäre, irgendwie ins Ausland zu reisen und auf Lesereise zu gehen. Nicht nur wegen Corona, sondern weil sie jetzt auch im Visier ist, weil sie sehr kritisch sich geäußert hat. Wir haben ja jetzt schon zwei längere Ausschnitte gehört, hören ja gleich noch mehr, so wie ich es verstehe. Und ich glaube schon, dass das natürlich auch so eine Art Aufopferung ist. Also sie hat gesagt, okay, ich veröffentliche das in Deutschland zum Beispiel oder auch auf Englisch, in den USA, in Großbritannien, anderen Staaten auf Englisch und gehe damit natürlich das Risiko ein, dass ich richtig Ärger bekomme dafür. Das ist jetzt passiert. Also Fang Fangs Karriere ist jetzt dadurch aus chinesischer Sicht nicht gerade befördert worden durch dieses Buch.
Das heißt, es gibt eine Angst vor diesen Intellektuellen, vor den Künstlern, vor den Schriftstellerinnen.
Ich würde das genau so sagen. Ich würde das sehr unterschreiben, ja.
Und das Regime, warum hat das Regime Angst? Warum hat es zum Beispiel Angst vor der Demokratiebewegung in Hongkong? Das ist doch nur eine kleine Halbinsel mit 7,5 Millionen Leuten. Das muss sie doch eigentlich gar nicht interessieren.
Ja, aber das ist ja ihr westlich, mitteleuropäisch geprägter Sinn für Toleranz, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die es übrigens auch in Hongkong nie wirklich gab, aber die es zum Teil eben in Ansätzen so ein bisschen gibt. Aus Sicht der chinesischen Führung ist das ein Fehler im System, muss man so knallhart sagen. Mhm. Die Kommunistische Partei hat vor 71 Jahren die Volksrepublik gegründet, hat von vornherein keine abweichenden Meinungen zugelassen. Und auch wenn hier nicht mehr viel kommunistisch aussieht im Sinne des Wirtschaftssystems, diese Strukturen, dass es eine Partei gibt, die mit drakonischen Maßnahmen vorgeht gegen Abweichler, das ist hier nach wie vor übrigens mehr denn je Realität. Personenkult inklusive, drakonische Strafen inklusive, es werden Menschen in Gefängnissen gefoltert, es werden Minderheiten unterdrückt mit auf brutalste Art und Weise. Also wir dürfen uns da nichts vormachen. Warum macht das die kommunistische Regierung? Aus zwei Gründen. Erstens, weil sie es kann, weil sie die Möglichkeiten dazu hat. Und zweitens, weil sie alles verhindern muss, um an Einfluss und Macht zu verlieren. Weil wenn man so ein bisschen sich auch verfolgt, was in arabischen Staaten passiert ist, was in der Ukraine passiert ist, diese Revolutionen, die dann so eine Eigendynamik entwickelt haben, da hat man hier ganz genau das beobachtet. Und übrigens auch das Ende der Sowjetunion Anfang der 90er wird immer wieder als abschreckendes Beispiel genannt hier in China.
Und jetzt kommt noch einmal ein Zitat, wir haben es schon angesprochen, aus dem Wuhan Diary, dem Corona-Tagebuch der eben schon erwähnten chinesischen Schriftstellerin Fang Fang.
Interessant ist, wie sich die chinesischen und amerikanischen Politiker gegenseitig die Verantwortung zuschieben, bis ihnen der Kamm schwillt, während chinesische und amerikanische Ärzte gemeinsam darüber beraten, wie sie Kranke retten können, welche Medikamente wirkungsvoll zur Absenkung der Sterberate beitragen können, welche die besten Behandlungsmethoden sind und über Schutz- und Quarantänemaßnahmen diskutieren. Während der kritischen Zeit der Epidemie in Wuhan kauften die Chinesen sämtliche verfügbaren Schutzmasken auf, um sie als Spende in die Heimat zu schicken. Und jetzt leiden die amerikanischen Ärzte unter einem Mangel an Schutzmasken und anderer Schutzausrüstung. Ein befreundeter Auslandschinese sagt, er habe ihnen gegenüber ein schlechtes Gewissen. Auch darüber, dass sich dieses Problem beheben lässt, reden die Ärzte. Sie tragen keine politischen Vorurteile mit sich herum. Sie machen keinen Unterschied zwischen Staaten, befragen sich gegenseitig zu ihren Erfahrungen, weisen sich gegenseitig auf neue Spuren hin. Man spürt dahinter ihr ärztliches Ethos und ihre Nächstenliebe, die Liebe zur Menschheit und zu den einzelnen Menschen. Ich habe den Eindruck, dass unterschiedliche Professionen auf völlig unterschiedliche Weise die Realität betrachten und auf gänzlich verschiedene Art und Weise an Dinge herangehen. Ich schätze den professionellen Geist und die psychische Konstitution dieser Ärzte.
Und nicht die Politiker, wie wir ja eben rausgehört haben. Wir räumen jetzt mal auf mit ein paar Vorurteilen oder Urteilen über China, zum Beispiel was das Essen angeht. Corona sollen uns die Chinesen ja vermacht haben, weil sie in Wuhan lebende Gürteltiere zum Verzehr auf dem Markt angeboten haben. Außerdem werden Hunde verspeist in China und alles, was sonst so kreucht und fleucht. Jetzt aber gehen wir mit Steffen Wurzel essen in Shanghai, in einem Restaurant, wo es traditionelle chinesische Küche aus einer bestimmten Provinz gibt, naturbelassen, beste Zutaten, ganz ohne Hund und Gürteltier.
Die Speisekarte im Shanghaier Restaurant von Diao Wei ist nicht besonders groß. Eigentlich handelt es sich nicht einmal um eine Karte, sondern um einen einfachen, etwa 30 cm langen gelben Streifen Papier, auf dem zusammengenommen knapp 20 Vorspeisen und Hauptgerichte aufgelistet sind. Zum Beispiel gebratener Blumenkohl mit Curry, Kakao-Dattelsoße und Süßkartoffeln. Oder Lammrippchen über Holzkohle gegrillt und mit scharfem Puffreis ummantelt. Oder Crunchy Mini-Burger für umgerechnet 2 Euro das Stück.
This dish is also like a traditional Guizhou cuisine, where we put mantou kai.
Das ist ein traditionelles Gericht aus Guizhou. Ein dampfgegartes Brötchen, gefüllt mit Räucherchili, Räucherwurst und einer für die Region typischen Soße. Total simpel zuzubereiten und ein super einfaches Mittags- oder Frühstücksgericht.
Diao Wei wurde in der südchinesischen Provinz Guizhou geboren. Dieser Landesteil ist einer der kleinsten und ärmsten Landesteile Chinas, reich allerdings an Naturwundern, spektakulären Bergen, Wasserfällen und abgeschiedenen Dörfern. Ihre Schul- und Unizeit verbrachte Swing, wie sie sich auch nennt, in den USA. Danach zog sie für einige Zeit nach Italien. Als sie vor gut 2 Jahren in Shanghai das Restaurant mit dem Namen Oha Eatery aufmachte, entschied sie sich dafür, an die kulinarischen Traditionen ihrer Heimat Guizhou anzuknüpfen.
Als ich in den USA gelebt habe, wurde mir schnell klar, die Qualität der Nahrungsmittel aus meiner Heimat ist so viel besser als in Amerika. Auch wenn es in den USA eine vielfältige Küche gibt, mit Einflüssen aus aller Welt. Aber in Guizhou ist eben alles sehr naturbelassen. Es gibt dort eine riesige Auswahl an Zutaten mit natürlichen Aromen. Zum Beispiel wilde Getreidearten und frische Früchte.
Eingerichtet ist die Oha Eatery im Shanghaier Stadtteil Xuhui nüchtern elegant. Die Gäste sitzen nicht an Tischen, sondern nebeneinander an einer hufeisenartigen Theke.
Alright, guys. Okay, so Chagu Pedacula.
Küchenchef ist der Neuseeländer Blake Thornley, ein stämmiger 2-Meter-Mann. An Zutaten verwendet er konsequent das, was auch in der südchinesischen Provinz Guizhou verwendet wird.
Because they're amazing. You can find some awesome things there. For instance, like mountain lemon pepper.
Es gibt dort einfach wahnsinnig gute Zutaten, zum Beispiel Bergzitronenpfeffer. Wir kochen auch mit Gewürzen und Kräutern aus Guizhou. Das sind die unterschätztesten Kräuter der Welt.
Bei der Zubereitung hält sich der 31-Jährige an die Standards der europäisch geprägten Spitzengastronomie, ergänzt durch typische Guizhou-Zubereitungsarten wie Fermentation und Räuchern.
Unsere Gerichte haben viele sehr scharfe und bittere Noten. Man schmeckt auch viel Säure in unseren Speisen. Klar, das gefällt vielleicht nicht jeder oder jedem. Aber wir hoffen, unseren Gästen Lust zu machen auf neue, inspirierende Zutaten.
Kein Gericht in der Oha Eatery kostet mehr als umgerechnet 12 Euro. Wer mag, kann trotzdem mehr ausgeben, zum Beispiel für sizilianischen Rotwein oder einen Gewürztraminer aus dem Elsass für 70 Euro pro Flasche.
Mir fällt immer wieder auf, wie selten unsere Gäste auf dem Handy herumspielen. Unsere Gäste sprechen tatsächlich noch miteinander und sie interessieren sich für gutes Essen.
Und das passt eigentlich überhaupt nicht zu dem, was wir uns immer vorstellen unter chinesischer Küche. Dieses gute Essen, Gourmet-Tempel in Shanghai. Steffen Wurzel, es war Ihnen wichtig, dass wir heute diesen Beitrag senden. Warum?
Da haben Sie mich jetzt erwischt. Das ist natürlich ein großer Spaß gewesen, großes Vergnügen gewesen, diese Dienst, nicht Reise, es war bei mir um die Ecke vom Büro, aber diesen Diensttermin wahrzunehmen sozusagen. Ich habe übrigens selber bezahlt, habe mich da nicht einladen lassen. Das ist tatsächlich mir wichtig, um eben Vorurteile abzubauen. Ja. Das größte Vorurteil, was es gibt, ist immer, ja, die essen ja Hunde zum Frühstück und so und ne, und das ist alles so Matschepampe in China. Das ist wirklich grober Unfug und Unsinn. Die chinesische Küche ist einfach die sensationellste der Welt, weil sie eben so vielseitig ist. Eigentlich ist ja China ein Subkontinent. Das heißt, wenn man in Nordchina essen geht, hat man mongolische, russische Einflüsse. Wenn man in Südchina essen geht, hat man den Eindruck, okay, ich bin hier fast schon in Vietnam und Thailand. Hier in Shanghai ist immer ganz viel Zucker und süße Soße dabei mit Essig, sehr interessant. Und diese Guizhou-Küche hat es mir eben wegen der Zutaten angetan.
Weil das tatsächlich alles natürliche Zutaten sind. Da wird nichts reingemischt offenbar.
Ja, weil es auch sehr originell ist im Sinne von, ja, der Küchenchef hat es ja erwähnt, im Sinne von Kräuter, die es woanders eben nicht gibt oder Pfeffersorten, die es woanders nicht gibt. Das ist wirklich spektakulär und macht großen Spaß, solche Dinge hier zu entdecken. Und ich sage es Ihnen ehrlich, das werde ich sehr vermissen, wenn ich irgendwann mal zurückkomme nach Europa.
Aber sind die Klischees wirklich ganz falsch? Also gerade im Zusammenhang mit Corona haben wir ja immer wieder erfahren, was alles gegessen wird in China und wie wichtig Wildtiere zum Beispiel auf der Speisekarte sind und dass sie auch lebend angeboten werden. Weil irgendwie das Urteil gelte, wurde uns zumindest berichtet, dass nur was noch lebt, auch frisch sei. Die Naturschützer sagen außerdem, dass nicht nur die chinesische Küche, sondern vor allem die traditionelle chinesische Medizin, TCM, ein Haupttreiber der Wilderei weltweit ist, weil sie alles kleinreiben, Bärenleber, Tigerherzen und ganze Nashörner. Also da stimmt doch irgendwas dran auch,
oder? Das stimmt schon einiges. Also da haben Sie jetzt ein paar Sachen zusammengepackt. TCM, traditionelle chinesische Medizin, ist da wirklich problematisch, wie ich finde, weil eben wirklich sehr viele Dinge, die übrigens auch dann nicht so wirklich nachvollziehbar sind, da reingemischt werden oft. Aber was die Kulinarik, die Küche angeht, ich kenne niemanden in meinem Umkreis, der lebendige Gürteltiere oder Fledermäuse je gegessen hätte. Und was Hunde angeht, übrigens auch so ein Riesenklischee. Statistisch gesehen werden in Südkorea mehr Hunde gegessen, bezogen auf die Bevölkerung, als in China. Was man hier tatsächlich manchmal sieht, sind noch frische Geflügelmärkte oder auch irgendwelche Typen, die mit einer Schildkröte an der Angel am Straßenrand stehen und die verkaufen. Das sehe ich regelmäßig hier in China, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass jeder Haushalt hier zweimal am Tag schlachtet in der Waschküche oder so.
Und dass Hunde gegessen würden, das war auch in Europa bis vor kurzem noch der Fall. Jetzt nicht bei uns in Deutschland, aber in Osteuropa. Wie viel Tradition ist in China und wie viel Moderne? Das ist so, also dieses bayerische Klischee von dem Laptop und der Lederhose, ist das so in China, wo Tradition und Moderne zusammengehen?
Ja, das ist so. Ich nenne das immer so ein bisschen die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen. Also es passieren Dinge, die irgendwie völlig abgefahren sind, wenn man sich das vor Augen hält, dass auf der linken Straße ein Rolls-Royce fährt, der 500.000 Euro wert ist, und auf der rechten Seite steht der Müllsammler mit seinem Elektrobuggy und gräbt irgendwie die Altpapierreste aus der Mülltonne. Und das funktioniert. Oder beziehungsweise es funktioniert natürlich nicht, wenn man es rein gesellschaftspolitisch betrachtet, aber es koexistiert eben tatsächlich ganz friedlich miteinander, und das bereitet mir auch immer wieder großes Kopfzerbrechen, warum das so gut noch funktioniert.
Und wo geht diese Melange hin? Wie entwickelt sich das weiter?
Also entscheidend ist hier die Dynamik. Es entwickelt sich auf jeden Fall ständig weiter. Hier ist nie Stopp, hier kann man kein Stoppzeichen oder einen Punkt setzen. Hier ist ganz viel Dynamik drin. Es entwickelt sich in welche Richtung, ich weiß es nicht. Es gibt einen Kollegen, der hat mir mal gesagt, China ist wie eine unendliche Geschichte. Da kann man immer einsteigen und auch immer wieder aussteigen, und es ist immer spannend. Und man hat immer den Eindruck, man ist hier gerade in dem entscheidenden historischen, gesellschaftspolitischen, geopolitischen Moment, weil sich gerade so viel tut. Also der war der Meinung, das war vor 30, 40 Jahren so, das ist heute so, das wird auch in 20, 30, 40 Jahren noch so sein.
Und wir reden dann in 20 Jahren nochmal darüber, also nicht Sie mit mir, aber wieder darüber, wo China gerade steht, und dann erzählen Sie wieder, dass es ganz festgefahren ist, und am Schluss sagen Sie dann, nö, es ist eigentlich alles in Bewegung?
Das kann sein, Herr Schwinn. Übrigens unterhalte ich mich auch gerne in 20 Jahren mit Ihnen, vielleicht dann bei einem Bier und nicht mehr on air auf Sendung. Aber ich, Spaß beiseite, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es ist sehr spannend für alle Menschen, die hier irgendwie publizistisch aktiv sind, so wie ich. Und wird es auch in Zukunft bestimmt bleiben, wenn man uns die Arbeit auch nicht leichter machen wird, vermutlich, sondern eher noch schwerer.
Steffen Wurzel in Shanghai. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank für diesen Tag.
Sie auch.
Das war der Tag, sage ich an dieser Stelle immer. Stimmt auch heute, auch dass morgen ein neuer Tag ist, stimmt auch heute. Dennoch ist der heutige für mich ein besonderer. Es ist nämlich mein letzter beim Hessischen Rundfunk. Und deshalb sage ich jetzt Dankeschön, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, für die kritische Begleitung durch viele Jahre, in Jahrzehnte inzwischen. Ich bin froh, dass ich hier arbeiten durfte, vor allem bei dieser außergewöhnlichen Sendung, die einmalig ist in der deutschen Radiolandschaft und das hoffentlich auch noch lange bleiben wird. Dann nur ohne mich. Tschüss, sagt Florian Schwinn.